Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt beginnen. Wobei Sie wissen es ja inzwischen, in Klagenfurt stimmt nicht so ganz. Die ganze Veranstaltung findet diesmal im Wesentlichen virtuell statt. Das war vor 4 Jahren natürlich anders. Damals gewann Sharon Dodua O'Toole den Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt live vor Ort, las sie vor Publikum. Geht ja wegen der Corona-Epidemie nicht. Heute Abend wird dann per Video Ihre Rede, die Tage der deutschsprachigen Literatur, eröffnen. Per Videoschalte wird das funktionieren. Wir werden über die Rede jetzt trotzdem noch gar nichts verraten, sondern wir werden über das reden, was Sharon O'Toole eigentlich ihr ganzes Leben lang schon beschäftigt hat, nämlich Sprache. Sprache und das, was sie verhindern, aber auch das, was sie anrichten kann. Schönen guten Morgen, Frau O'Toole.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Ich hätte Sie gerade am liebsten, so steht es auch auf meinem Zettel ehrlich gesagt, als in Berlin lebende schwarze britische Schriftstellerin angekündigt. Und ich weiß, dass Sie das auch nicht gestört hätte. Der Grund, warum ich mich das nicht getraut habe, ist, dass ich noch keinen Weg gefunden habe, das Wort schwarz so auszusprechen, dass man das große S hört. Aber ich weiß, es ist Ihnen wichtig, Deutsch das große S, Englisch black das große B, dass das mit einem Großbuchstaben geschrieben wird. Warum ist das für Sie so wichtig?
Ja, das ist eine schöne Frage. Das hört man nicht beim Aussprechen, deswegen sagen wir das einfach so, black and proud oder so. Es ist wichtig für mich zu betonen, wenn ich das Wort black oder schwarz verwende, dass es nicht um eine beschreibende Hautfarbe geht. Also es gibt keine Hautfarbe, die tatsächlich schwarz ist in dem Sinne. Und schwarz bezeichnet Menschen mit sehr vielen Hautschattierungen. Manche werden sogar sogenannt weiß gelesen, also können passen als weiß. Und manche sind wie ich dark skinned. Als schwarz soll bezeichnen, dass, also schwarz verstehe ich als eine Verb vielleicht. Also die Erfahrung, die man macht, wenn man in einer überwiegend weißen Gesellschaft lebt, widerständige Praxen, kulturelles Wissen, also Sachen, die wir als Kollektiv Erfahrung machen, das verstehe ich unter schwarz. Und ich möchte anregen, dass wir das alle so darüber nachdenken, denn wenn es um Diskriminierung geht, es geht nicht faktisch um das, was die Person ist. Ich werde ja nicht diskriminiert, weil ich so aussehe, sondern weil jemand sich etwas im Kopf gesetzt hat und das damit mir verbindet, was mit mir gar nichts zu tun hat.
Jetzt gerade im Moment, wo nach der Ermordung von George Floyd so viel demonstriert, diskutiert und auch nachgedacht wird, glauben Sie, dass die Debatten, die wir gerade über Rassismus erleben, auch und gerade in Deutschland, auch Einfluss auf Sprache haben, dass Menschen sich vielleicht im Moment mehr bewusst machen, welche Begriffe sie benutzen?
Ich freue mich sehr, dass diese Debatten zwar aus diesem sehr tragischen Anlass losgetreten worden sind. Ich merke, dass viel mehr Menschen verunsichert sind. Ne? Also was sind die richtigen Begriffe? Welches Wissen habe ich bisher mir noch nicht angeeignet? Und das sind alles Teil von unser Kanon. Also was ist Deutschland? Wer sind wir als deutsche Menschen oder in Deutschland lebende Menschen? Und ja, das ist wichtig, dass wir uns dann entsprechend mit Begrifflichkeiten auseinandersetzen. Das führt zu Verunsicherung. Wie Sie am Anfang gesagt haben, schwarz, wie spreche ich das aus? Wir klären das nur, wenn wir in Gespräch miteinander kommen. Wenn ich sage, ja, so und so sehe ich das, dieses Buch empfehle ich und so weiter.
Wie ist es eigentlich mit dem Begriff Rasse? Es wird ja bei uns darüber diskutiert, dieses Wort steht im Grundgesetz, in Artikel 3. Und das ist insofern besonders ein Paradoxon, würde ich fast sagen, weil gerade dieser Artikel 3 ist sozusagen der Antidiskriminierungsartikel in unserem Grundgesetz. Ja. Darum geht es ja. Nun steht da aber, also nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben worden, nach der Nazizeit, und gerade um Rassismus zu verhindern, steht da Rasse drin. Heute sagen viele, dieses Wort ist aber jetzt hochgefährlich, auch im Grundgesetz. Muss das einfach gestrichen werden?
Hochgefährlich. Also Rasse verhält sich wie das Wort schwarz, wenn man denkt, es ist eine Tatsache. Ne? Also es gibt keine Menschenrasse. Das wissen wir inzwischen. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Und deswegen, wenn wir das Wort verwenden, einfach so, dann setzt etwas in unseren Köpfen fest, dass ein Mensch wirklich etwas anderes ist, als er tatsächlich ist. Deswegen gibt es viele inzwischen AktivistInnen und PolitikerInnen, zum Beispiel Aminata Touré hat eindrücklich davon gesprochen neulich, die sagen, das Wort Rasse muss gestrichen werden. Aber wir müssen trotzdem in der Lage sein, über Rassismus zu reden und über Diskriminierung zu reden. Es werden verschiedene Vorschläge gemacht, wie man damit dann umgehen kann. In aktivistischen Kreisen reden wir von Rassifizierung, also dieser Prozess, dass eine Person zum anderen gemacht wird. Das wäre eine Möglichkeit.
Interessant ist nämlich auch gerade bei dem, was Sie gesagt haben, wir sind beide keine Juristen, ich begreife es auch nicht ganz, aber mir haben Juristen erklärt, würde man im Grundgesetz das Wort Rasse ersatzlos streichen, könnte es sogar ein Problem bei der Verfolgung von Hassverbrechen geben, weil es dann wirklich schwierig wäre zu definieren, nicht wenn Hassverbrechen gegen Homosexuelle und viele andere, da nicht, aber bei gewissen Formen der Hassverbrechen wäre es dann schwierig, das zu definieren. Das heißt, sowas wie Rassifizierung, was Sie gerade gesagt haben, wäre ein möglicher Ersatz. Wir bräuchten eigentlich ein Ersatzwort.
Genau, also es gibt zum Beispiel Hassverbrechen, ich glaube, das ist festgesetzt, man darf nicht wegen Religion diskriminieren. Ne? Und es gibt viele Menschen, die werden diskriminiert aufgrund von deren vermeintlichen muslimisch sein. Die müssen nicht mal muslimisch wirklich sein, die müssen nur als Muslim wahrgenommen werden. Und so funktioniert Diskriminierung und es ist wichtig, dass wir auf die TäterInnen schauen, finde ich, und nicht so sehr auf die Merkmale von Opfern.
Ich finde es, und da möchte ich das jetzt zu besonders spannend, Frau Otu, mit Ihnen darüber zu reden, wie da auch die Unterschiede zwischen Sprachen sind. Sie leben schon eine Weile in Berlin, sprechen sehr gut Deutsch, schreiben auf Deutsch, aber Sie kommen aus London, Ihre Muttersprache ist Englisch. Und ich frage mich, ist man eigentlich in der englischsprachigen Welt weiter, was das angeht, worüber wir gerade reden, nicht rassistische Sprache, antirassistische Sprache. Ist man das oder bilde ich mir das als Deutscher, für den ja Englisch die Fremdsprache ist, nur ein?
Ja, ich würde sagen, dieser Diskurs um Rassismus wird auf einem anderen Niveau geführt. Ich kann nicht wirklich behaupten, obwohl ich das gerne möchte, dass England weiter ist, weil wir sehen ja, es gibt immer noch Rassismus und institutionellen Rassismus und strukturellen Rassismus in Großbritannien, in den USA. Es kann sein, dass die Menschen, wenn sie von Race sprechen, also die Übersetzung von Rasse irgendwie, dass sie dann tatsächlich Sozialisierung und Politisierung meinen. Aber trotzdem haben wir diese Probleme. Meine Erfahrung ist, dass Menschen im englischsprachigen Raum wissen um schwierige Begriffe und vielleicht würden sie das N-Wort nicht aussprechen, solche Sachen. Aber trotzdem haben wir Probleme und wir müssen die angehen. Also es ist nicht linear zu betrachten, sondern so kreisförmig. Ne? Also wir haben Probleme, wir müssen miteinander reden, um die zu lösen.
Sie sind Schriftstellerin, Sie halten die Eröffnungsrede in Klagenfurt. Übrigens, das sollte man mal erwähnen, der Text, mit dem Sie Ausschnitt daraus vor 4 Jahren gewonnen haben, Herr Gröttrup setzt sich hin, ist jetzt gerade im deutschsprachigen Original und in englischer Übersetzung erschienen. Das heißt, Sie sind, und das ist mir an der Stelle wichtig, ja auch Künstlerin. Das ist man als Autorin. Und die Kunst, ja. Die Kunst ist frei, die Literatur ist frei. Aber Sie sagen ja selber, wir haben alle als Schriftstellerinnen eine Aufgabe, nämlich unsere Worte auch so zu wählen, dass sie niemanden verletzen. Ist das nicht manchmal ein Widerspruch, Freiheit und diese Aufmerksamkeit?
Ich würde nicht sagen, wir sollen niemanden verletzen. Ich würde sagen, wir sollen uns bewusst sein, was wir mit unseren Worten auslösen. Und tatsächlich ist es für mich so, ich bin nur wirklich frei in meiner Kunst, wenn ich wirklich mir im Klaren bin, was ich mit meiner Kunst auslöse und was ich damit mache. Wenn ich einfach irgendwas mache und bestimmte rassistische Bilder immer wieder vorkaue, dann ist mein Kunst nicht wirklich frei. Es ist verhaftet in alten Mustern, die überholt sind. Und ich möchte eigentlich ja was Progressiveres machen und viel mehr Menschen erreichen, als vielleicht sich bisher abgeholt fühlen von dem deutschsprachigen Literaturbetrieb.
Frau Otu, bevor wir uns jetzt voneinander verabschieden, mache ich mal etwas, dafür gibt es auch kein deutsches Wort, ein Teasing. Denn ich habe es Ihnen versprochen und den Hörern auch schon gesagt, wir verraten nichts über den Inhalt Ihrer Rede, aber eines verrate ich, das funktioniert als Teasing. Sie haben Ihrer Klagenfurter Rede heute Abend den Titel gegeben, Können schwarze Blumen malen? Und ich habe selber auch keine Ahnung, was Sie damit meinen. Das wird für uns alle auch noch viele Stunden so sein, aber heute Abend werden wir es erfahren. Normalerweise würde ich jetzt sagen, ich wünsche Ihnen viel Glück bei der Rede. Das ist Quatsch, weil die ist ja schon fertig. Ich wünsche Ihnen einfach viel Glück, viel Erfolg und alles Gute fürs Leben und fürs Schreiben. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch. Vielen Dank.
Danke.